Lieber Vater, danke für dein gutes Wort, das du uns überliefert hast. Danke, dass du sprichst durch jeden Satz, durch jedes Wort, das du uns geschrieben überliefert hast. Und wir beten, dass wir in entsprechender heiliger Ehrfurcht diesem deinem Wort gegenübertreten. Danke, Herr, dass du uns dich offenbaren möchtest, den Sohn offenbaren möchtest. Hilf uns heute. Amen. Wir wollen uns setzen. Ich lese einen Vers aus dem Alten Testament und einen aus dem Neuen Testament. Richter Kapitel 13 und Hebräer 11. Und wir bleiben dann bei Richter 13, aber ich möchte Hebräer 11 dazu lesen. Zuerst Richter 13, Vers 1. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr 40 Jahre in die Hand der Philister. Da war nun ein Mann aus Zora, von einer Sippe der Daniter, sein Name war Manoach. Seine Frau aber war unfruchtbar und sie gebar nicht. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, sieh doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch und trinke weder Wein noch Rauschtrank und iss ja nichts Unreines. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ein Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Nasiräer Gottes soll der Junge sein, von Mutterleibe an. Er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Bis daher. Und Hebräer 11 wird dieser junge Mann dann erwähnt in Vers 32. Und was sage ich noch? Denn die Zeit würde mir nicht reichen beim Erzählen von Gideon und Barak und auch Simson und Jephtha. Simson heißt der Mann. Der wird erwähnt bei den sogenannten Glaubenshelden im Hebräer Kapitel 11. Simson war ein besonderer Mann. Ich möchte in den nächsten paar Sonntagen, also mit Ausnahme von nächsten Sonntag, da bin ich nicht da, aber dann möchte ich im August den Simson mit uns durchmachen. Wir haben ja schon einmal das Buch Richter begonnen, vor einem Jahr. Da haben wir es unterbrochen und jetzt möchte ich gerne fortsetzen im Sommer. Vor allem die Kapitel 13 bis 16. Das sind sehr viele Kapitel im Vergleich zu den anderen Richtern, die hier dem Simson gewidmet sind. Und es ist der einzige von den Richtern, wo ausführlich über die Geburt berichtet wird und wie es zur Geburt kam. Also eine Geburtsgeschichte. Also er hat schon einen besonderen Platz unter den Richtern. Wir haben 6 Richter, die ausführlich berichtet werden von den 12. Es gibt 12 Richter im Richterbuch. 6 werden da nur ganz kurz erwähnt und 6 werden ausführlich berichtet. Der erste ist Ehud, Othniel, Kapitel 3. Der zweite ist Ehud, Kapitel 4. Die dritte ist Deborah, Kapitel 4, 5 und 6. 4 und 5, so 4 und 5. Dann Gideon, 6, 7, 8. Dann Jephtha, Kapitel 11, 10, 11 und 12. Und dann Simson, Kapitel 13, 14, 15, 16. Also 6 Richter. Und ich habe euch damals schon gesagt, der erste und der letzte Richter, die haben was gemeinsam. Der zweite und der vorletzte Richter haben was gemeinsam. Und der dritte und der vorvorletzte auch. Das ist eine typische Art der Erzählweise auch. Aber nicht nur typisch auch in der Geschichte, dass Gott das oft so ordnet, dass der Erste und der Letzte etwas gemeinsam haben und dass man da was lernen kann und dann so chiastisch aufgebaut, also A, B, C, C, B, A. So ist das Richterbuch aufgebaut. Und hier, also dieser Simson hat einige Parallelen zu Othniel. Othniel war der, wenn ihr euch erinnert, Othniel war dieser gute Mann mit der guten Frau, der, wo er erzählt wird, wie er seine Frau bekommen hat und wie die Frau ihn gedrängt hat. Er soll noch mehr fordern. Eine Frau, die ein Anliegen hatte, dass das Erbteil Israels vermehrt wird. Eine Frau, die das große Anliegen hatte, dass das, was Gott gegeben hat, noch vermehrt wird. Eine gute Frau, die hat den Mann gut motiviert und hat dann auch, der hat auch mehr bekommen. Dann dieser Othniel. Also eine gute Ehe, eine gute Frau. Und bei dem Richter Simson werden wir erleben, eine schlechte Ehe und eine schlechte Frau. Überhaupt eine ganz tragische Geschichte, was das andere Geschlecht betrifft. Und von daher auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr aktuell für uns. Also das Gegenstück von Othniel ist, das Gegenstück vom ersten Richter ist der letzte Richter. Das Gegenstück von Othniel ist Simson. Ich möchte zuerst einige allgemeine Dinge sagen. Also Simson war ein Mann des Glaubens, so heißt es in Hebräer 11. Und diesen Glauben bewundern wir und den Glauben sollen wir nachahmen. Nicht unbedingt seine Taten, die er getan hat, aber vor allem der Glaube zum Schluss, das wird ja betont. Oder der Glaube der am Ende des Buches, wo Gott durch den Simson den Philister noch mal eines so richtig auswischen konnte. Das war gut so. Aber andererseits haben wir auch viele tragische Sachen im Leben von Simson. Also Simson, ein außerordentlich begabter Gläubiger, der schlussendlich viel in Sünde fiel. Der übernatürliche Kraft hatte, viermal lesen wir dann von ihm, dass der Heilige Geist über ihn kam. Aber eben, Besitz von geistlichen Gaben und geistlicher Begabung, das ist keine Garantie für einen heiligen Wandel. Man kann sehr, sehr begabt sein und sehr, sehr in Sünde fallen. Also viele Gaben haben oder sehr begnadigt sein in Bezug auf Gnadengaben, das ist gar keine Garantie dafür, dass man dem Herrn deshalb auch heilig dient und dass man gebraucht wird und dass man Christusähnlichen Charakter hat. Viel weniger begabte Leute mit weniger Gnadengaben haben aber disziplinierter gelebt und Christusähnlicher gelebt und der Herr hat sie gesegnet. Also eine Gnadengabe haben, ist kein Schutz vor dem Fallen. Und wenn ein begabter Mensch etwas sagt, dann heißt das nicht, dass alles, was er sagt, richtig ist. Und dann heißt das nicht, dass alles, was er sagt, dass er das auch tut. Also achten wir drauf, beachten wir das. Begabte Menschen sind schön und ist gut, aber es sind auch Gefahren. Das merkt man bei Simson. Sehr begabt, aber leider sehr viel, sehr weit gefallen. Simson war ein Nasir oder Nasiräer. Das heißt, ein Mann, der ein Gelübde auf sich genommen hat, in dem Fall wurde es ihm gegeben, verordnet von Gott, ein Gelübde, ein lebenslanges Gelübde. Es gibt ja Nasiräer, die sind es nur für eine gewisse Zeit lang, im Alten Testament, 4. Mose Kapitel 6, gibt es Nasiräer, die eine Zeit lang ein Gelübde auf sich nehmen und in der Zeit des Gelübdes lassen sie ihre Haare unangetastet, unberührt. Das heißt, nichts Menschliches darf dazukommen. Unberührtheit. Und dieser Simson sollte unberührt sein von Geburt an bis zu seinem Lebensende. Also ein Nasiräer auf Lebenszeit. Und ein Nasiräer, da gibt es gewisse Gesetze im Alten Testament, 4. Mose 6, und auch hier in der Geschichte werden wir es dann lesen, haben wir zum Teil schon gelesen, er soll nichts vom Wein, keinen Wein trinken, keine Weintrauben essen, keinen Traubenkuchen und so weiter, Rosinen darf er nicht essen und so weiter. Also gewisse Sachen darf er nicht essen und muss sich rein erhalten. Im 4. Mose 6 heißt das auch, der darf keine Leiche berühren. Und wenn er es eine berührt, dann muss er das Nasiräergelübde abbrechen und muss es neu anfangen. Dann muss er sich die Haare scheren und muss wieder neu beginnen. Also hier Simson, ein Nasiräer, Aber wir sehen dann, dass er fast alle Nazirea-Gebote gebrochen hat und schließlich katastrophal endete. Simson war ein Richter Israels, ein Befreier Israels. Wir haben gelesen in Richter 13, Vers 5, er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Leider nur anfangen, denn die Philister blieben die Herrscher. Es heißt, 40 Jahre lang haben die Philister die Israeliten unterdrückt. Und als der Simson dann gegen die Philister gekämpft hat, hat er einige Siege errungen, aber er hat sie letztlich nicht, er hat Israel nicht befreit von den Philistern. Er hat schlussendlich selber, sein Ende war als Gefangener der Philister. Also dieser Befreier Israels, als er starb, war von den Philistern nicht weniger Macht zu sehen. Es ist immer noch gleich, weil die Philister waren gleich stark. Was sein Leben kennzeichnet, es kommt einem vor wie ein Feuerwerk. Wir waren jetzt so am 1. August da in der Schweiz, da gibt es Feuerwerk, viel Feuerwerk. Und da denkt man sich, ja, gewaltige Sachen. Und dann, wenn man dann schaut, nach 20 Minuten oder so ist alles vorbei. Nichts dahinter. Nur Feuerwerk. Nichts dahinter. Und so war es da. Gewaltige Sachen hat er gemacht, aber war nichts dahinter. Letztlich ist nicht viel geblieben. Der größte Sieg war der Sieg in seinem Tod, als er gestorben ist, dieser Simson. Und dann 3000 Philister unter sich begraben hat. Oder mit sich. Simson war ein Starker, der Name heißt ja auch der Starke, Simson. Ein Starker, der sehr schwach war. Äußerlich hat er übernatürliche Kraft bekommen, aber in mancherlei Hinsicht war er sehr, sehr schwach. Besonders in Bezug auf seine Augen. Das war das große Problem bei Simson, die Augen. Natürlich war das eigentliche Problem das Herz, aber über die Augen wurde er verführt. Schielend nach den Frauen der Welt, mangelnde Selbstbeherrschung, und er hat viel Kraft gehabt, aber er hat keine Kraft, seine eigene Lüste zu bezwingen. Er wollte die Philister bekämpfen, aber wie will man die Philister bekämpfen, wenn man sich in eine Philisterin verliebt hat? Ist schwierig. Wie will man Weltlichkeit bekämpfen, wenn man die Welt lieb gewonnen hat? Und dann wacht er eines Tages auf und stellt fest, dass er keine Kraft mehr hat. Keine Kraft gegen die Philister. Und so kann es einem auch passieren als Christ, dass man eines Tages aufwacht und feststellt, man hat keine Kraft gegen die Sünde. Also Simson fällt selber in die Sünden, von denen er Israel befreien sollte. Wir lesen in Richter Kapitel 3, dass die schlimmsten Sünden Israels die waren, dass sie Ehen mit Ungläubigen eingegangen sind. Richter Kapitel 3, haben wir davon gelesen, wo diese Zusammenfassung dieser ganzen Richterzeit beschrieben wird. Und da heißt es, dass die Israeliten mitten unter den Kanaaniten wohnten. Und da heißt es in Vers 6, und sie nahmen sich deren Töchter als Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Und in dieser traurigen Geschichte, wo das Volk Gottes sich vermischt hat mit der Welt, in dieser Zeit stand Othniel auf. Und er war treu. Er war treu. Er suchte sich keine Frau unter den Kanaaniten. Aber Simson, der sucht sich eine Frau bei den Philistern. Dann, was ist noch zu sagen über Simson? Er war ein Wunder der Gnade Gottes, offensichtlich. Man kann nur staunen, dass Gott ihn trotzdem verwendet hat. Das werden wir dann auch lesen in diesen ganzen Kapiteln. Simson wurde tatsächlich von Gott verwendet. Und wir staunen, wenn wir das lesen, oder? Gibt es sowas? Aber wir sollen nicht so staunen, denn Gott verwendet uns auch. Wir könnten uns fragen, gibt es sowas? Gott verwendet mich? Und wir kennen unsere Schwächen. Was wäre, wenn Gott warten würde, bis wir perfekt sind? Und dann kann er uns dann gebrauchen. Dann würde überhaupt nichts passieren im Reich Gottes. So hat Gott also auch einen Simson gebraucht, hat nicht gewartet, bis er perfekt wird, dann hätte er lange warten können. Also Gott gebraucht auch uns oft nicht wegen unserer Treue, sondern trotz unserer Untreue und trotz unserer Sünde. Man könnte oft frustriert sein über sich selber, aber der Herr gebraucht in seiner Gnade unvollkommene Menschen. Er war ein Mann des Glaubens, dieser Simson, und wir sollen ihn nachahmen, den Glauben, nicht unbedingt alle seine Taten. Aber den Glauben, vor allem den Glauben, den er zum Schluss hatte an einen Gott, der noch eingreifen wird, und Gott hat eingegriffen. Also das hier als Einleitung zu dem Simson, wir werden uns ja da näher befassen damit, ich habe mir das nur kurz angerissen, aber wir wollen ja heute Kapitel 13 ansehen. Und hier ist ein Ehepaar, ein treues Ehepaar mitten in einer untreuen Zeit. Es heißt, die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Das ist ein Vers, der sich 6-mal wiederholt, immer bei jedem Richter, sobald wieder ein neuer Richter kommt, wird dieser Vers erwähnt. Die Israeliten sind wieder in Sünde gefallen. Diesmal geht es vor allem um die Daniter, also das ist der Stamm Dan. Manoah war einer von diesen Danitern. Manoah heißt, er ist verwandt mit dem, namensverwandt mit dem Noah natürlich. Noah heißt Ruhe und Manoah heißt auch Ruheort. Er war ein Mann, der ein Ruheort war, dieser Manoah. Seine Frau war unfruchtbar, aber sie waren treu. Sie hatten eine innige Beziehung zum Herrn, sie liebten den Herrn, das sieht man aus dieser Geschichte dann. Und sie waren nicht, haben nicht mitgetan mit dieser ehebrecherischen, götzendienerischen Zeit, offensichtlich nicht, also ein geheiligtes Ehepaar, fein unterwegs. Und sie hatten die große Not, sie hatten kein Kind, keine Erben, das war für einen Israeliten noch schlimmer als für uns heute, denn kein Kind zu haben, war für einen Israeliten wie so viel wie keinen Segen zu haben. Aber sie haben gelitten, sie haben sicher sehr gelitten darunter. Aber wenn der Herr jemanden gebrauchen will, dann muss er oft auch durch Leiden gehen, wie diese Frau von Manoah und Manoah selbst. Und sie haben gelernt, trotz Leiden treu zu sein. Und dann geht es weiter, Vers 3, kommt jetzt Gott selber. Da heißt es, der Engel des Herrn erschien der Frau. Sie weiß natürlich nicht, dass es der Engel des Herrn ist, sondern sie denkt, es ist irgendein besonderer Mann, ein besonderer Prophet oder so. Aber Gott selber kommt auf diese Erde in der Gestalt des Engels des Herrn. Der Engel des Herrn ist in der Bibel oft Gott selber. Der Engel Jahwes ist Jahwe. Das werden wir auch in der weiteren Geschichte dann gleich auch sehen. Gott kommt also jetzt herunter, um jetzt die Erziehung dieses zukünftigen Richters vorzubereiten. Er hat was vor. Er hat was vor, den Philistern eins richtig draufzugeben und eins auszuwischen. Und sein Werkzeug soll dieser Simson sein. Und dieser Simson sollte übernatürliche Kräfte bekommen von Gott. Und das ist für die Philister wichtig, dass sie sehen, es gibt einen Gott mit übernatürlicher Kraft. Denn die Philister haben sich sehr viel eingebildet auf ihre eigene Kraft und auf ihre eigene Weisheit. Die Philister waren ein Seefahrervolk, die aus dem Norden von Spanien, von Afrika gekommen sind. Die haben dem Land Israel dann den Namen gegeben, Palästina. Das heißt nichts anderes als Philisterland. Und es gab schon früh, zu Abrahams Zeiten gab es schon ein paar wenige, die da sich angesiedelt haben, aber die waren unbedeutend, der Abimelech und seine Leute. Aber später wurden die immer mehr und sie kamen langsam. Sie haben mehr und mehr das Land durchdrungen und waren haben sehr viel gehalten von fleischlicher Kraft und fleischlicher Weisheit. Und diesen Leuten sollte jetzt Gott natürlich zeigen, was göttliche Kraft heißt und göttliche Weisheit. Und deshalb ist dieser Simson. Übernatürliche Kraft. Wer sonst kann die Philister besiegen als übernatürliche Kraft Gottes? Die Philister stehen, die heißen die Unbeschnittenen. Wenn man das liest in der Bibel, die heißen immer wieder die Unbeschnittenen. Der Goliath, oder? Paradebeispiel von den Philistern. Also was gibt es Prächtigeres zu zeigen als einen Goliath? Das ist der Höhepunkt der Kraft, der Höhepunkt an Fleischeskraft. Und die waren stolz drauf, auf solche Leute. Und aber was anderes kann die Philister besiegen als übernatürliche Kraft Gottes? Und im Geistlichen, wenn man das jetzt schon vom neutestamentlichen Auge her lesen darf, die ganze Geschichte mit den Philistern, die Philister, die stellen natürlich wirklich in wunderbarer Weise, sind ja ein Bild auf das Fleisch. Auf das, was der Paulus Fleisch nennt. Das ist das Bild schlechthin für das Fleisch. Das ist genau das, wo viele nicht verstehen im Neuen Testament, was ist das Fleisch? Das Fleisch ist das, die eigene Kraft und die eigene Weisheit. Das menschenmöglichst Beste, oder? Das ist das eigene Fleisch. Und die Christen, das ist wahrscheinlich unser größter Feind. Genauso wie damals die Philister die größten Feinde waren, so ist das Fleisch unser größter Feind. Und Gott hat nur einen, da gibt es nur eines. Das Fleisch muss weg. Und Abraham hat es gelernt. Abraham wurde gesagt, Beschneidung, du musst beschnitten werden, beschneide deinen Sohn, beschneide, du, nicht aus eigener Kraft kriegst du die Verheißung, sondern das Fleisch muss weg. Und dann wurde symbolisch ein Stück Fleisch weggeschnitten, gerade da, wo die Fortpflanzung geschieht, beim Mann. Und das deutet er an, ja, dass Gott sagt, nicht durch deine Kraft wirst du nachkommen. Sondern ich mache das. Ich bin der Herr. Nicht deine Fleischeskraft ist das Entscheidende, sondern ich. Und die Philister waren die Unbeschnittenen. Die haben eben keine Beschneidung. Nichts. Die vertrauen auf das Fleisch. Ja. Aber Israel war das Volk der Beschnittenen. Und sie sollten lernen, was es heißt, auf Gottes Kraft zu vertrauen. Nun, in dieser schweren Zeit für Israel kommt jetzt Gott selber herunter als Engel des Herrn, erscheint der Frau, man fragt sich, wieso denn der Frau, nicht dem Mann. Das ist einzigartig im Alten Testament, so viel ich weiß, dass Gott einer Frau erscheint und nicht dem Mann. Einer verheirateten Frau, ich rede jetzt von verheirateten Leuten. Dass Gott einer verheirateten Frau erscheint und nicht dem Mann, das ist vielleicht überhaupt einzigartig in der Geschichte. Und dass er sagt, was er vorhat. Vielleicht war der Grund der, dass diese Hauptaufgabe, den Jungen zu erziehen, bei der Frau lag. Sie war jedenfalls von Anfang an, sollte sie schauen, was er zu essen bekommt und was nicht. Und vielleicht deshalb, Wein und Trauben und so weiter sollte sie also ihm nicht geben. Es sollte von allem Unreinen bewahrt werden, kein Rausch. Getränk und so weiter. Und vielleicht auch deshalb, weil Gott dieser Mutter zeigen wollte, schau, ich habe dich persönlich angesehen. Ich habe dich erwählt, durch meinen Richter durch dich geboren werden zu lassen. Bei Maria war es auch noch so, aber die war nicht verheiratet. Da ist auch der Engel der Maria erschienen. Aber in beiden Fällen, interessanterweise, ist dann Gott auch den Männern erschienen. Also Gott hat schlussendlich doch die Männer sich geoffenbart. Es sollte klar sein, dass der Mann hier die Verantwortung trägt. Und deshalb muss er auch wissen, ist das wirklich so oder nicht. Also man kann nicht einfach sagen, ja, meine Frau hat, der Herr hat meiner Frau gezeigt, jetzt muss ich tun, was die Frau sagt. Nein, das darf ich nicht. Ich muss mich vergewissern als Mann. Ist das wirklich der Wille des Herrn? Und das hat der Manoah auch getan. Die Frau, Vers 6, die Frau kam und sprach zu ihrem Mann und sagte, ein Mann Gottes ist zu mir gekommen. Interessant, sie geht sofort zu ihrem Mann. Sie behält nicht das Geheimnis für sich, ja, jetzt habe ich ein Geheimnis. Und mein Mann, der wird überrascht sein, wenn ich schwanger bin und so. Und dann sage ich ihm, was Gott mir gesagt hat. Nicht so. Nicht so. Die Frau kam sofort also zu ihrem Mann und sagte, ein Mann Gottes ist zu mir gekommen. Also sie merkt, es war ein besonderer Mann. Sie denkt, es war irgendwie ein besonderer Prophet oder so, oder vielleicht auch irgendein übernatürliches Wesen. Sein Aussehen war wie das Aussehen des Engels Gottes, nämlich eines Engels Gottes. Sehr furchtbar. Und ich habe ihn aber nicht gefragt, woher er sei. Und seinen Namen hat er mir nicht genannt. Nun, das ist entschuldbar, denn das war für sie schon was Besonderes. Und da hat sie nicht schnell gedacht, jetzt soll sie noch fragen, wie er heißt. Ja? Aber sie erkennt, dass dieser Mann ein besonderer war, irgendwie von Gott kam. Er sah aus wie der Engel Gottes. Und er sagte zu mir, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun trinke weder Wein noch Rauschtrank und iss nichts Unreines. Denn ein Nazirer Gottes soll der Junge sein, von Mutterleibe an bis zum Tag seines Todes. Da betete Manoach zu dem Herrn. Schöne Reaktion, die erste Reaktion von dem Mann, er betet sofort. Er betet, Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch noch einmal zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Jungen, der geboren werden soll. Also bitte, Herr, mach mir das auch klar. Ich trage die Verantwortung. Ich muss mich vergewissern. Bitte, Herr, zeig mir, was wir machen sollen. Und Gott hörte auf die Stimme Manoahs. Und der Engel Gottes kam noch einmal zu der Frau, jetzt schon wieder zur Frau, als sie gerade auf dem Felde saß. Ob sie gearbeitet hat vorher oder nicht, weiß ich nicht, oder ob sie stille Zeit gemacht hat. Und Manoah, ihr Mann, war nicht bei ihr. Da beeilte sich die Frau und lief, berichtete es ihrem Mann und sagte zu ihm, siehe, der Mann ist mir erschienen, der an jenem Tag zu mir gekommen ist. Also sie läuft sofort, bleiben Sie hier, bitte, ich muss schnell meinen Mann holen. Der Engel bleibt, sie holt den Mann, da machte sich Manoah auf und folgte seiner Frau und er kam zu dem Mann und sagte zu ihm, bist du der Mann, der zu der Frau geredet hat? Er sagte, ich bin es. Und Manoah sagte, nun, wenn dein Wort eintrifft, was soll die Weise des Jungen und sein Tun sein? Also wie soll er leben? Da sprach der Engel des Herrn zu Manoah. Vor allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten. Von allem, was von Weinstock kommt, soll sie nicht essen und Wein und Rauschtank soll sie nicht trinken und sie soll nichts Unreines essen. Und alles, was ich ihr geboten habe, soll sie beachten. Also die Frau selber noch während der Schwangerschaft soll also schon diese Dinge tun, damit das Baby ja nichts vom Wein bekommt im Mutterleib und auch nachher sonst soll sie so handeln. Also die Botschaft des Engels ist eigentlich nichts Neues. Es ist genau die Botschaft, die er auch der Frau gegeben hat. Aber jetzt ist er vergewissert. Jetzt weiß der Mann, was zu tun ist. Jetzt weiß er es sicher. Und Manoah sagte zu dem Engel des Herrn, wir hätten dich gerne zurückgehalten und dir ein Ziegenböckchen zubereitet. Also wir hätten dir gerne was zu essen gegeben. Du musst ja sicher hungrig sein. Und du bist ein besonderer Mann und wir wollen dich bewirten, gastlich bewirten. Doch der Engel des Herrn sprach zu Manoah, wenn du mich auch aufhieltest, ich würde nicht von deinem Brot essen. Willst du aber ein Brandopfer zubereiten, so opfere es dem Herrn. Manoah hatte nämlich nicht erkannt, dass es der Engel des Herrn war. Da sagte Manoah zum Engel des Herrn, wie ist dein Name? Also, wenn er hier sagt, wie ist dein Name, dann heißt es auch, wie ist dein Wesen? Wer bist du? Nicht nur, wie heißt du, sondern wer bist du? Denn hinter dem Namen steckt das Wesen einer Person. Also, er möchte mehr erfahren über diese Person, die da kam. Wenn dein Wort eintrifft, möchten wir dich ehren. Und dann möchten wir deinen Namen wissen und auch dein Wesen, was für eine Art Mensch du bist oder auch nicht Mensch. Doch der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist doch wunderbar. Nicht er heißt wunderbar, nicht sein Name heißt Doppelpunkt wunderbar, sondern der Name ist wunderbar. Das heißt, das Wesen ist wunderbar. Es ist was Übernatürliches. Es ist ein übernatürliches Wesen, das sich hinter diesem Namen versteckt, verbirgt. Also, Warum fragst du nach meinem Namen, da er doch wunderbar ist oder geheimnisvoll ist? Und es ist auch schwierig, wie hätte auch dieser Engel des Herrn dem Manoah seinen Namen, sein Wesen erklären können? Wie hätte Gott sagen können, weißt du, Manoah, ich bin der lebendige Gott und du kannst mich gar nicht verstehen. Ich bin ein ganz andersartiges Wesen. Das war nicht möglich. Aber er sagt einfach, der Name ist wunderbar. Dann nahm Manoah das Ziegenböckchen und das Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Er aber, also der Engel des Herrn, er aber vollbrachte Wunderbares. Und man fragt sich, was ist das Wunderbare, das er vollbracht hat? Es steht genau da. Manoah und seine Frau sahen zu, wie er dieses Wunderbare verbracht hat. Es geschah nämlich, als die Flamme vom Altar zum Himmel emporstieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Also, das war das Wunderbare. Die haben zugeschaut, der steigt in die Flamme und fährt in den Himmel hinauf. Und jetzt ist es klar. Jetzt ist es ganz klar. Hier haben wir es mit dem lebendigen Gott zu tun. Er stieg in der Flamme des Altars in den Himmel hinauf. Die Kraft Gottes, unfassbar. Der Name Gottes, das Wesen Gottes ist unfassbar. Wer kann das Wesen Gottes erfassen? Wer kann verstehen, wie Gott ist? Und das war die Frage gewesen. Wer bist du? Was bist du für ein Wesen? Das kannst du nicht verstehen. Und wenn wir 1000 Jahre in die Zukunft gehen, von diesem Zeitpunkt an, 1000 Jahre später, da war auch der Engel des Herrn auf Erden. In Menschengestalt. Die zweite Person der Gottheit. Lukas Kapitel 10. Und da hat derselbe Engel des Herrn gesagt zu den Philistern jener Zeit, also den geistlichen Philistern nämlich. Er hat eigentlich zu den Jüngern geredet, aber hat über die anderen gesprochen. Lukas 10. Da hat der Herr Jesus gesagt, Vers 21, in dieser Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem der Sohn ihn offenbaren will. Niemand kann Gott erkennen, als der, dem Gott es sich zu erkennen gibt, dem Gott den Sohn offenbart. Niemand kann Gott wirklich erkennen, wenn Gott ihn nicht den Herrn Jesus offenbart. Und also der Herr Jesus selber war die Menschwerdung Gottes auf Erden und hat diese wunderbaren Worte gesprochen. Die Leute jener Zeit, die haben ihn nicht erkannt, oder? Philister jener Zeit haben ihn nicht erkannt, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, unbeschnitten am Herzen. Zwar beschnitten am Leibe, aber unbeschnitten am Herzen, haben ihn nicht erkannt. Sie haben kein Verständnis gehabt von diesem Sohn Gottes. Und dann hat der Herr Jesus ein paar Fischersleute genommen und hat sie um sich geschart. Ein paar Zöllner und Sünder hat sie um sich geschart. Man könnte fragen, ist der Herr Jesus traurig gewesen, frustriert gewesen, dass nur ein paar Leute ihn erkannt haben? Nein, das heißt, er frohlockte, er jubelte, es schwappte über vor Freude. Ich danke dir, Vater, für dieses Wunder, dass hier ein paar Menschen mich erkannt haben. Vor Weisen und Klugen hast du es verborgen, vor unmündigen Kindern hast du es geoffenbart. Man kann Gott nicht mit menschlicher Weisheit erkennen. Niemand kann Gott mit menschlicher Weisheit erkennen. Man kann Gott nicht mit menschlicher Kraft irgendwie fassen. Es geht nicht. Der Herr Jesus Christus ist die Person Gottes. Und nur durch Offenbarung können wir verstehen und erkennen, wer der Jesus wirklich ist. Und es gefiel ihm, sich zu offenbaren, dem Vater. Es gefiel Gott, sich zu offenbaren in Christus. Und dann den Sohn hat er in diesen Menschen geoffenbart, in diesen Fischern. Das ist ja bei uns Menschen ist das auch so, wenn wir uns entscheiden, uns zu verschließen im Herzen, dann kann der andere nichts machen, oder? Wir sind auch so, dass wir uns verstecken können, verschließen können. Aber ich kann mich auch öffnen. Und wenn ich mich öffne, ich kann mich entscheiden. Diesen Menschen öffne ich mich. Dann kann er mich kennenlernen. Sonst kann er machen, was er will. Er kann mich nicht kennenlernen. Und Gott hat sich entschieden, denen zu zeigen, die ihn wollen. Die ihn wirklich wollen. Wenn jemand dessen Willen tun will, dann wird er erkennen, ob ich von mir selber ausrede oder ob ich vom Vater ausgesandt bin. Das hat Gott sich entschieden, denen sich zu zeigen, die ihn bereit sind, ihn anzunehmen. Was ist sein Name? Was ist der Name Jesus Christus? Oder wie ist sein Name? Er kam auf die Erde, um uns dem lebendigen Gott zu offenbaren. Genauso wie hier der Engel auf die Erde kam, im Richterbuch. Nicht durch Macht, nicht durch Heer, sondern durch meinen Geist, soll es geschehen. Ja, Herr Jesus hat dann später gebetet, Johannes 17, Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen kundgetan, die du mir gegeben hast. Johannes 17, Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, kundgetan, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Also, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Das ist mehr, als ich habe ihnen erzählt von dir. Es ist viel mehr. Ich habe ihnen vor Augen geführt, wer du bist. Dass du Gott bist. Und sie haben mich angesehen und sie haben erkannt, dass du in mir bist und dass ich in dir bin. Da hat der Jesus gebetet. Johannes 17. Also Gott möchte uns diesen unfassbaren Namen offenbaren. Gott ist es, der Einsicht gibt und Gott ist es, der uns sich erkennen lässt. Jeremia 9, Vers 22. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Das ist Fleisch, oder? Eigene Weisheit, eigene Stärke. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmt, der rühmt sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu kennen. Dass ich Jahwe bin, der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. Und ich weiß nicht, ob jeder in diesem Raum den Herrn erkannt hat. Zweite Generation ist immer so eine Sache. Erste Generation von Christen, man kommt zum Glauben, man ist begeistert, man brennt für den Herrn. Und man braucht es niemanden, der dir sagt, du musst stille Zeit machen. Und dann kommt die zweite Generation. Ja, meine Eltern haben gesagt, dass man das und das tun soll. Und sie wissen vom Herrn über die Predigten oder über die Eltern, über die Verwandten, die Bekannten. Aber eben, zweite Generation, das ist oft eine Gefahr. Und wir haben hier Israeliten vor uns, die auch die zweite Generation sind. Die haben nicht den Mose erlebt. Sie haben nicht den Auszug aus Ägypten erlebt. Die haben nicht den Einzug in das Land erlebt. Das ist die nächste Generation. Denen hat man erzählt davon. Die Frage ist, haben sie Gott erkannt? Haben sie Gott persönlich kennengelernt? Was ist dein Name? Kenne ich Gott wirklich persönlich? Dieses Geheimnis, den Herrn selber zu kennen. Dieses Geheimnis einer anderen Kraft und dieses Geheimnis einer anderen Weisheit. Simson, das war genau das, oder? Kraft hat er gehabt und ein Geheimnis hat er auch gehabt. Übernatürliche Kraft hat er gehabt. Und die Philister wollten wissen, woher hat er diese Kraft? Die wollten Kraft. Die bauen auf Kraft, auf Fleisch. Und dann lesen wir später in der Geschichte von Simson, dass Simson hat eine Weisheit. Und beim ersten Mal hat er ein Spiel gemacht mit den Philistern und gesagt, ich weiß was ihr nicht wisst. Süßes ging aus von dem Starken. Das ist mein Rätsel. Könnt ihr mein Rätsel herausfinden? Seid ihr so weise, ihr Philister, die ihr doch so auf Fleisch eigene Weisheit und eigene Kraft vertraut? Wo ist eure Alles eine Weisheit. Und die Philister waren auch nicht dumm, haben die Frau bezirzt, oder? Und der dumme Simson hat ihnen das Geheimnis kundgetan, das Rätsel. Hat er seiner Frau gesagt, die Frau hat es den Philistern gesagt. Und dann kommt die nächste Geschichte in Kapitel 16, da ist wieder eine Frau, die Delila oder Simson. Die Delila sagt, und die Philister sagen zu Delila, wo ist das Geheimnis seiner Kraft? Wo hat er die Kraft her? Das möchten wir. Wir bauen auf Kraft und wir möchten auch so eine Kraft haben wie der Simson. Aber was ist das Geheimnis? Der hat ein Wissen, was wir nicht haben. Und sie bezirzen die Delila. Die Delila bezirzt ihn. Sag mir, was ist das Geheimnis? So hat Simson besondere Kraft und ein besonderes Geheimnis. Ein besonderes Wissen. Und das kann man nicht preisgeben. Das kann man nicht vor die Hunde werfen. Und mit der Preisgabe des Geheimnisses und mit dem Ungehorsamsweg, den er geht, verliert er die Kraft. Er verliert das Geheimnis und er verliert die Kraft. Er verliert die Haare, verliert sein Gelübde, sein Nazirea-Gelübde. Und es ist aus mit Simson. Also, noch einmal, es geht hier, und das ist ganz wichtig, es geht hier um die, einerseits das Fleisch, das fleischliche Wesen, dargestellt in den Philistern, andererseits der Mann Gottes mit einer besonderen Kraft, wenn er sich auf Gott verlässt, wenn der Geist Gottes über ihn kommt, dann kommt die Kraft. Und mit diesem besonderen Geheimnis. Gott will uns seinen Namen offenbaren und Gott will uns dieses Geheimnis offenbaren. Das Geheimnis ist Gott selber. Das Geheimnis ist Gott. Das Geheimnis unserer Kraft ist Gott. Das Geheimnis, warum wir in einer Welt, die voller Sünde ist und voller Fleisch ist, warum wir da siegreich durchgehen können, das Geheimnis ist Gott selber. Und man muss diesen Namen erkannt haben. Man muss den Namen Gottes geoffenbart bekommen haben. Und wenn man das nicht hat, dann hat man die Kraft nicht und hat man das Leben nicht und hat dieses Geheimnis nicht. Also der Christ trägt ein Geheimnis mit sich. Und dieses Geheimnis ist Jesus Christus. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Er ist das große Geheimnis Gottes. Gott will uns seinen Namen offenbaren in Jesus Christus. Und dieser Name bleibt das größte Geheimnis des Universums. 1. Korinther 2, Vers 9. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es uns geoffenbart. Früher habe ich immer den Vers so gelesen. Das hört gut zu. Früher habe ich so gelesen. Wie geschrieben steht, eines Tages im Himmel wird das sichtbar werden, was heute kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und keines Menschen Herz noch gekommen ist. Keiner weiß, was, wie wunderbar und schön es dann sein wird im Himmel, was Gott uns vorbereitet hat und eines Tages werden wir es bekommen. So habe ich das gelesen. Aber das steht nicht mit dem nächsten Vers überein. Der nächste Vers sagt, uns hat es Gott geoffenbart. Wir haben es schon. Was die Welt in kein Ohr bekommen hat, kein Auge gesehen hat, in kein Herz gekommen ist, das haben wir bekommen. Er redet also nicht vom Himmel in Vers 10, also Vers 9, 2. Korinther 2, Vers 9, 1. Korinther 2, Vers 9. Er redet also nicht vom Himmel. Er redet von einem Geheimnis, von etwas, was nur die Gläubigen haben. Uns hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Wir haben ihn bekommen, sagt er. Er redet hier von wiedergeborenen Menschen, von solchen Menschen, die wirklich diesen Jesus Christus kennengelernt haben, die dieses Geheimnis haben. Und er sagte, wir haben das durch den Geist. Der Heilige Geist wohnt in uns und das ist das Geheimnis, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz bis jetzt gekommen ist, in dieser Weise nämlich. gekommen ist. Aber uns hat es uns geoffenbart. Wir wissen, was wir haben. Wir wissen, dass wir die zukünftige Welt besitzen. Wir wissen all diese wunderbaren Dinge durch den Geist. Wir haben, Vers 12, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge wissen, die uns von Gott geschenkt sind. Wir wissen dieses Geheimnis. Die anderen wissen es nicht. Sie wissen es nicht. Sie sind völlig blind. Sie tappen völlig im Dunkeln. Gläubige wissen um ein Geheimnis, wovon die Philister dieser Welt keine Ahnung haben. Und sie können Goliaths hervorzaubern. Aber sie haben keine Ahnung von dieser Kraft. Eines Tages kommt David und macht den Philister einen Engel. Simson hat es nicht geschafft. Okay. Aber dann kommt ein David und er macht den Philistern ein Ende. Ich habe heute Morgen noch nachgelesen, 2. Samuel 8, Vers 1. Da heißt es, dass David den Philistern ein Ende gemacht hat. Die Philistermacht gebrochen hat. Aber jetzt bin ich ganz von Manoah weggekommen. Wir gehen zurück zu Manoah und seiner Frau. Wir waren in Vers 18. Der Engel des Herrn sprach, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist wunderbar, er ist doch wunderbar. Da nahm Manoah das Ziegenböckchen und das Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Er aber vollbrachte Wunderbares. Und Manoah und seine Frau sahen zu. Es geschah nämlich, als die Flamme vom Altar zum Himmel emporstieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Manoah aber und seine Frau sahen zu und fielen auf ihr Angesicht zur Erde. Jetzt merken sie, dass es sich um Gott handelt. Sie fallen nieder, wie man vor einem Gott niederfällt. Der Engel des Herrn aber erschien Manoah und seiner Frau danach nicht mehr. Da erkannte Manoah, dass es der Engel des Herrn war. Das heißt, er erkannte, dass es Gott war. Und Manoah sagte zu seiner Frau, ganz sicher müssen wir jetzt sterben. Also das ist die Logik des Mannes. Steht in 2. Mose, er kennt die Bibel, steht in 2. Mose, wer Gott gesehen hat, muss sterben. Wir haben Gott gesehen, jetzt müssen wir sterben. Das ist die Logik des Mannes. Steht ganz klar geschrieben, wer Gott sieht, muss sterben. Jetzt müssen wir sterben, sagt Manoah zu seiner Frau. Aber seine Frau sagte zu ihm, wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, hätte er aus unserer Hand nicht Brandopfer und Speisopfer angenommen. Und er hätte uns nicht dieses alles sehen lassen und jetzt nicht so etwas hören lassen. Das ist die Logik der Frau. Das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein. Sonst hätte er doch nicht das Opfer angenommen. Gott nimmt doch nicht von Sündern das Opfer einfach so an. Oder von Menschen, die er dann umbringt, das Opfer an. Und außerdem hat er uns ja was geoffenbart. Er hätte uns da auch das alles nicht sehen lassen. Er hätte uns das gar nicht gezeigt, dass er da in den Himmel aufgefahren ist. Also in dieser Hinsicht ist hier eine andere Logik und das ist eine richtige Logik. Das kann nicht sein. Da muss Gott hier eine Ausnahme machen. Sie hat mehr geistliche Einsicht, scheint's. Gott hat nicht die Absicht, jemanden zu töten, nachdem er sein Opfer angenommen hat. Gott selber hat ein Opfer für uns gebracht, um uns nicht töten zu müssen. Er selber hat das große Opfer gebracht. Und das hat er angenommen, um uns nicht töten zu müssen. Und Gott wird uns Gläubige nicht verloren gehen lassen, nachdem er dieses große Opfer des Sohnes angenommen hat. Also wer das Opfer angenommen hat und wenn Gott das Opfer angenommen hat, Gott hat das Opfer des Sohnes angenommen, dann wird er uns doch auch annehmen, wenn wir auf ihn vertrauen. Das Opfer Jesu wurde angenommen, dann werden wir in ihm auch angenommen. Wir wollen uns nicht von Menschen rühmen, von irgendwelchen eigenen Kräften rühmen, sondern wir wollen uns des Herrn rühmen. Und wieder 1. Korinther 1, das Manoah ist irgendwie 1. Korinther 1. Wieder 1. Korinther 1. Wenn Gott das Opfer angenommen hat, dann wird er doch uns nicht töten. 1. Korinther 1. Die Verse 29 und 30. Oder ich muss noch weiter ausholen. Ich muss weiter ausholen. Vers 18. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die, die ins Verderben gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Denn es ist geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten. Und den Verstand der Verständigen werde ich hinwegtun. Wo ist der Weise? Wo ist der Schriftgelehrte? Wo ist der Disputierer, der Streiter dieser Welt? Diskutierer dieser Welt? Machte Gott nicht die Weisheit dieser Welt zur Torheit? Denn da in der Weisheit Gottes die Welt Gott nicht durch Weisheit kannte, gefiel es Gott wohl, die Glaubenden zu retten, durch die Torheit der Verkündigung. Da die Juden nach einem Zeichen fragen und Griechen nach Weisheit suchen, aber wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die gerufen sind, Juden und Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das verkündigen wir. Nicht Philisterweisheit und Philisterkraft, diese göttliche Kraft. Und Christen leben von der göttlichen Kraft her und von der göttlichen Weisheit her. Vers 8, 29, auf dass sich kein Fleisch vor ihm rühme. Vers 28, das von Geburt Niedrige der Welt, das Verachtete, hat Gott sich erwählt. Das, was nicht etwas ist, damit er das, was etwas ist, zunichte mache. Auf dass sich kein Fleisch vor ihm rühme. Ah, schau, was für ein Goliath ich bin. Schau, wie stark ich bin. Schau, wie klug ich bin. Nichts, wir haben nichts auf unsere Weisheit und auf unsere Klugheit, auf unsere Stärke. Aber aus ihm ist es, dass ihr in Christus seid, der uns zur Weisheit geworden ist von Gott. Christus ist unsere Weisheit. Auch Gerechtigkeit und Geheiligtsein und Erlösung. Damit es sei, wie es geschrieben ist, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, der rühme sich im Herrn. Also wiederum, es geht nicht um menschliche Weisheit. Und jetzt kommt der Starke auf die Welt, Simson heißt sein Name. Die Frau gebar einen Sohn, gab ihm den Namen Simson, der Starke. Und der Sohn wuchs heran, der Herr segnete ihn, und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben. Wunderbar, oder? Und weil der Geist des Herrn ihn trieb, deshalb konnte er den Philistern eins auswischen. Deshalb konnte er diesen fleischlichen Unbeschnittenen zeigen, was die Kraft Gottes kann. Weil der Geist des Herrn ihn trieb. Was steht im Neuen Testament zu dem Thema? Römer 8. Vers 14. Römer 8, Vers 14. Ich bin gleich fertig. Denn so viele von Gottes Geist geführt, geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr empfingt nicht einen Geist der Knechtschaft, sondern einen Geist der Sohnschaft und so weiter. Also, die Frage ist, wovon lasse ich mich treiben? Die vom Geist Gottes getrieben, geleitet werden, das sind Söhne Gottes. Und Galater 5, Vers 16. Ich sage, wandelt durch den Geist, dann werdet ihr keinesfalls die Lust des Fleisches ausführen. Es gibt also eine Kraft, die größer ist als die Lust des Fleisches. Nochmal, aber ich sage, wandelt durch den Geist und ihr werdet keinesfalls die Lust des Fleisches ausführen. Es gibt eine Kraft für Gläubige, das ist die geistliche Kraft, die der Heilige Geist uns gibt. Vers 17, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und den Geist gegen das Fleisch. Dieselben widerstreiten oder widerstreben einander, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Der Geist möchte uns die Kraft geben, damit wir nicht das tun, was unser Fleisch will. Und so ließ er sich treiben von Gott. Und weil er sich treiben ließ von Gott, konnte der Herr ihn gebrauchen. Und immer wenn der Geist über ihn kommt, kriegen die Philister eine mächtige Niederlage. Das ist die Einleitung zu Simson gewesen. Der Gläubige hat eine besondere Kraft und hat ein besonderes Geheimnis. Wollen wir aufstehen zum Gebet. Lieber Vater, wir möchten dir jetzt danken noch auch für deine Kraft, für dieses Geheimnis. Das Geheimnis des Glaubens. Ein auferstandener Christus. Und wir dürfen das weiter sagen, an denen, die es wollen. Du siehst, dass die Philister dieser Welt es gar nicht verstehen, keine Ahnung haben davon. Aber Herr, du mögest es offenbaren. Unmündigen, Fischern und Zöllnern und einfachen Leuten. Du mögest es offenbaren, Herr. Du mögest deinen Sohn offenbaren, der die Weisheit Gottes ist und die Kraft Gottes ist. Diesen verkündigen wir, Gottes Weisheit und Gottes Kraft. Diesen Jesus Christus. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns das groß machst, dass du uns das vor Augen führst. Auch jetzt in dieser kommenden Woche, auch an diesem heutigen Tag. Amen.